Guten Morgen. Ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir auch so hier saßen. Aber eine Nacht lag ja dann, auch wenn es dann vielleicht eine kurze gewesen ist, lag ja dann doch zwischen uns. Ich freue mich sehr, dass ihr alle noch hier seid, dass wir jetzt weiterarbeiten. Und ich würde einfach mal ganz kurz noch mal, vielleicht, wir haben ein paar externe Gäste auch heute Morgen, insofern einfach noch mal kurz sagen, wir hatten gestern einen wunderbaren Konferenztag, der dann, wie es gibt auch diesen Film, der Kongress tanzt, der Kongress endete dann auch tanzend, aber vorher wurde sehr viel und sehr intensiv gearbeitet. Und das war wirklich für uns als Bundesverband, die wir 14 Verbünde haben, bald 24 Verbünde, im Augenblick haben wir 530 MOs, das werden dann über 800 sein, und wir haben hier wie eine Art Delegiertenkonferenz gehabt und haben tatsächlich wirklich hart gearbeitet, haben gemeinsam Themen identifiziert, was uns auf den Nägeln brennt, was auf der kommunalen Ebene, auf der Landes- und auf der Bundesebene passieren muss, damit tatsächlich diese, bitte um Verzeihung, Worthülsen wie Teilhabe und Partizipation dann tatsächlich auch mal Realität waren. Gestern war also der erste Teil, wo wir uns ausgetauscht haben. Heute haben wir am Anfang jetzt ein kleines Format, wo wir einfach mal was ausprobieren wollen. Wir haben uns gedacht, es gibt ja immer Talkrunden, wo man dann eine Art Gespräch führt. Heute haben wir uns gedacht, wir fangen mal an, es ist Sonntagmorgen in Potsdam und wir sitzen am Küchentisch. Und an diesem Küchentisch werden dann immer wieder auch Gäste vorbeikommen. Und insofern freue ich mich sehr, dass eine Person immer am Tisch bleibt, und zwar ist das die wunderbare Idel Nuna Beider, die ja viele von euch genau. Und ich mache jetzt nur noch ein, zwei organisatorische Sachen und dann würde Idel auch gleich dann beginnen. Und zwar, es soll, muss bis um 12 Uhr ausgecheckt werden. Einfach nur für die, die es bisher noch nicht getan haben, bis 12 Uhr müsstet ihr eure Zimmer ausgecheckt haben. Dann haben wir draußen jetzt ab 9.30 Uhr bis halb 12, wer möchte und es nicht geschafft hat zum Frühstück, ein bisschen Kaffee, ein paar Kleinigkeiten, die sind draußen, da könnt ihr euch jederzeit bedienen. Nachher ab 10.40 Uhr gehen wir ja dann in die Workshop-Räume. Das heißt, der ganze Tag heute ist anders als gestern nicht hier, sondern wir haben dann intensivierende Workshops. Die sagen wir nachher nochmal an. Und es haben sich einige hier noch nicht eingetragen. Es ist so, dass in allen Workshop-Räumen, einfach weil wir wirklich arbeiten wollen, nicht mehr als 15 drin sein dürfen. Das heißt, das werden eure Workshop-Leiter dann auch wissen. Sobald es mehr sind als 15, sind wir dann etwas strenger und sagen, okay, die, die sich zuerst angemeldet haben, die können bleiben und die anderen müssen dann einfach wirklich sich in einen anderen Raum geben. Aber das haben wir ja gestern schon angesagt. Insofern ist das dann vielleicht die Konsequenz. So, jetzt rede ich nicht mehr so viel und Idel, du bist dran.
Ja, guten Morgen auch mal von mir nochmal. Es war wirklich exzellent gestern der Abend mit euch. Ich konnte leider nicht weiter feiern. Ich war so müde. Bin sofort ins Bett gefallen, damit ich heute wieder fit bin. Also, ich fange mal an mit einer ganz interessanten Beobachtung, die ich gemacht habe an Schulen. Also wer das nicht weiß, ich habe viel an Schulen gearbeitet, auch im in der Jugendarbeit. Ich habe an der Rüdli-Schule gearbeitet, ich habe an der Nürtingen-Grundschule in Berlin gearbeitet. Und da fiel mir eins auf, was eben Jugendliche so gerne sagen und wie sie sich so unterhalten. Und oft haben wir das Gefühl, wir verstehen die Sprache nicht. Also wir jetzt nicht, aber viele der weißen Lehrer haben Schwierigkeiten, als einzuordnen, was das jetzt bedeutet. Und da kam mir ein Satz, den ich wirklich faszinierend fand und der eigentlich meine Karriere auch bestimmt hat. Und zwar der Satz, übertreib nicht deine Rolle. Ich fand den Satz derartig faszinierend, weil es muss ihnen bewusst sein, in irgendeiner Form, sogar unbewusst bewusst sein, dass wir alle in Rollen stecken. Also jeder hat eine Rolle und die gilt es dann bitte zu übertreiben oder nicht zu übertreiben. Und jetzt ist meine Frage eigentlich auch heute an euch alle, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen rum und frage mal nach, in wie vielen Identitäten stecken wir eigentlich so? Also wie viele Identitäten, Dr. Joanna Gerd, wie viele Identitäten fallen Ihnen jetzt sofort ein?
Ich selber? Ungefähr vier.
Vier. Ja. Welche wären das?
So, das sind die, einmal Georgierin, einmal Kurden, einmal Deutsche und einmal Juristen.
Und einmal Juristen. Oh, das ist eine Menge. Das sind aber harte Identitäten. Ja, ich habe nur sowas wie Tochter. Ja, das finde ich gut. Dankeschön. Hier zum Beispiel. Herr Alberto, wie ist es mit Ihren Identitäten? Wie viele Identitäten haben Sie?
Schwer. Also jetzt gleich in der Früh. Also ich habe keins. Also, Lass mal einfach so.
Ja. Okay, gut, dann fragen wir das nächste Mal. Wie viele Identitäten, Herr Ramadan, haben Sie?
Man kann ja sagen viele, weil bezüglich auf Problematiken, bezüglich auf andere Orte, die man sich begeht, auch anders reagiert und man ist verschieden.
Ja, also das heißt natürlich viele, viele Rollen, die man so jeden Tag spielt. Ne? Okay, ich frage mal weiter. Wen haben wir hier? Also, wie viele Identitäten haben ungefähr Sie in Ihrem Leben? Wo würden Sie sagen, diese Identitäten, die habe ich, die sind mir wichtig?
Also, ich bin Afrikaner, das ist meine Identität. Einen habe ich, das ist das.
Ist das eine Identität, die hier anders ist als in Afrika? Also ist die Identität, Afrikaner zu sein, in Afrika genauso wichtig wie in Deutschland?
Also in Afrika ist nichts wichtig, weil man ist ja Afrikaner in Afrika. Aber hier ist es anders. Man muss jeden Tag sich beweisen, okay, dass immer darum kämpfen, dass man akzeptiert wird und sowas.
Ja, danke schön, danke, weil geht mir nämlich natürlich auch so, in der Türkei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich Türkin bin, da spielt nur die Rolle, ob ich eben eine gute Frau bin, so. Ja, interessant, ich frage auch nochmal hier gerne nach, aus München, Frau, nochmal? Das ist der Verein, ja, oder wo, nee, aber da steht Azevedo. Der Azevedo. Okay, es freut mich sehr. Ihre Identitäten betreffend. Was würden Sie jetzt so aus dem spontanen Kopf heraus sagen? Wie viele Identitäten haben Sie?
Einfach ein.
Eine?
Nur eine, ja.
Eine Identität,
also,
ja.
Genau.
Mhm. Als?
Als Brasilianerin.
Ja.
Und in Deutschland eine Brasilianerin, die in Deutschland wohnt.
Es ist sehr interessant, ist ganz spannend. Dankeschön für die Antwort erstmal, vielen Dank. Ist sehr interessant, dass wir Tatsache, und das geht mir auch so, und ich glaube, es ist auch eines der Kernpunkte, warum wir hier sind, dass wir mit unserer kulturellen Identität natürlich hier sind. Das ist doch mal ganz interessant, das irgendwie so sich anzugucken, wie tief das eigentlich sitzt, weil natürlich haben wir ja alle sehr viel mehr Identitäten. Also wir sind Frauen, wir sind Töchter, wir sind Mütter, wir sind Schwestern, aber diese Hauptidentität der kulturellen Identität, wie die abgerufen wird, beziehungsweise auch konstruiert wird, darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden.
Ja. Genau, vielen Dank, Idel.
Dankeschön.
Dann wollen wir jetzt einfach mal gucken, also ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast, das ist richtig, ich glaube, der eine Kollege hat gesagt, es ist morgens, dann habe ich noch eine Identität dazu, auch Frau, morgens, Mutter, Tochter und Afghanistan, Deutschland, also insofern kommt ja dann doch ein bisschen was zusammen und dann auch vielleicht ein bisschen müde. Und insofern aber, das soll uns nicht davon abhalten, ich freue mich sehr. Und wir würden jetzt einfach mal immer mal einen Gast oder zwei zu uns bitten. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass gekommen ist zu uns Oswald Marschall. Oswald Marschall ist stellvertretender Vorsitzender des Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg und auch der Vertreter von Romani Rose. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Dieses Format heißt ja der Bundesverband in Dialog mit Partnern. Und insofern freue ich mich sehr, dass der Oswald heute da ist und wir kennen uns ein bisschen. Insofern sage ich du, lieber Oswald, kommst du zu uns? Genau.
Guten Morgen, Oswald.
Ich bin gerade hier. Guten Morgen.
Gut geschlafen. Ich würde vielleicht ein Mikro nochmal nehmen.
Sehr gut geschlafen.
Genau. Oswald, du hast ja gestern auch ein bisschen die Konferenz beobachtet, hast gefragt, ob du auch dazukommen kannst und wir haben gesagt, ja. Was war so dein Eindruck von Themen, die gestern hier auch besprochen worden sind?
Ja, das war mein Eindruck. Ich bin gestern zwar gekommen, aber ich war nicht hier.
Oh, okay, gut. Du warst aber dann am Abend ja da?
Am Abend war ich da, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das wollte ich gleich von Anfang an mal sagen. Ich war vor 2 Jahren in Braunschweig auch dabei. Und da wurde sehr viel gesprochen von Vernetzung. Ne? Wir müssen zusammenhalten. Und wir sind ja alles Minderheiten hier, die meisten jedenfalls. Wir sollen solidarisch sein mit uns. Ja, sind wir das? Was haben wir die letzten 2 Jahre, was ist da passiert? Ich sehe die meisten heute das erste Mal wieder. Also haben wir uns nicht vernetzt. Aber eigentlich haben wir ja Vorbilder, die sich hier in Deutschland, die sich in Europa, die sich auf der ganzen Welt vernetzen. Und das sind Vorbilder, da muss man sagen, aller Achtung. Und das sind die Nazis. Die sind vernetzt. Warum sind wir so wenig vernetzt? Wir sprechen zwar von Vernetzung, immer, ich höre es immer wieder, vernetzen. Ja, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammen Veranstaltungen machen. Ich bin noch auf keine Veranstaltung eingeladen worden. Also, ihr wisst, was ich damit sagen will. Wenn ihr eine Veranstaltung, ihr seid alle meistens kleine Organisationen, ihr macht Veranstaltungen, warum laden wir uns nicht gegenseitig ein? Da fängt es mit an, dass wir uns gegenseitig einladen. Ne? Und dann sollte man wenigstens aus dem Verein 2, 3 Leute immer da sein, die eben zu den Organisationen fahren, wenn sie eine Veranstaltung haben. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, finde ich eigentlich, ist das ein sehr guter Ansatz. Tatsache, auch ich wundere mich gerade der jüngsten Ereignisse, wie es sich so mit der AfD gestaltet. Und na klar haben wir, glaube ich, eine Grundschwierigkeit, die natürlich Rechte nicht haben. Rechte haben ja den Anspruch, am Ende des Tages eine Gesellschaft von oben und unten
zu erstellen. Stopp, ich muss aber ganz kurz mal sagen, ja. Ich sage nicht Rechte, ich sage nicht AfD, ja. Sie sind Nazis.
Nazis, genau. Nazis haben letztendlich den Anspruch, über Menschen wie uns zu herrschen und nicht mit uns die Welt zu gestalten. Das macht das ein bisschen einfacher. Unser Grundproblem oder unsere Grundfrage, jetzt mal bezogen auf das, was du gesagt hast, ist eigentlich, wie gestalten wir Einheit? Es scheint ein großes Problem zu sein in unseren Köpfen. Wie gestalten wir Einheit? Wir sind gewohnt, Teile zu gestalten. Aber wie gestalten wir eine Einheit, in der wir ja auch gar nicht, also wir sind ja nicht zugehörig zu dieser Mehrheitseinheit. Und das ist, glaube ich, da müssen wir noch mehr reden und uns noch mehr Gedanken darüber machen und vor allen Dingen auch die Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft auch kritisch extrem untersuchen. Unter welchen Mechanismen funktioniert das? Ist es vielleicht die Frage, wie gestalten wir weißes Leben? Vielleicht ist das die Frage, die wir uns stellen müssen. Denn auch die Weißen stellen sich die Frage, wie gestalten wir migrantisches Leben? Solange wir diese Fragestellung haben, werden wir ja auch zu dieser Einheit, von der wir uns wünschen, dass sie da ist, nicht kommen. Dann ist die Frage, wäre es eben möglich zu sagen, gut, dann wie gestalten wir das Leben von weißen Menschen? Um darüber von dieser Frage aus heranzukommen, was ist eigentlich alles weiß, was bedeutet das? Ich finde, das ist noch viel zu wenig auf unseren Schreibtischen. Viel zu wenig. Immer noch geht es um Migranten und wie man sie einordnet und wie man sie eingliedert. Und mir persönlich, ich merke, dass wir mit dieser Fragestellung auch nicht weiterkommen. Und dass auch wir Migranten am Ende des Tages nicht die sind, die das Problem haben. Und es ist mir gerade in diesem Jahr besonders klar geworden, der Täter hat das Problem, denn er wird zum Täter. Also mir zu sagen, ich soll aus der Opferrolle rauskommen, dann kann ich nur sagen, ohne Täter keine Opfer. Das funktioniert nur zusammen. Also ist die Frage, wie wichtig wäre es für uns, den Blick mal in die andere Richtung zu bringen und zu überlegen, ob das eventuell eine Möglichkeit wäre, Veranstaltungen auch in diese Richtung zu machen. Wie gestalten wir weißes Leben?
Vielleicht können wir nochmal, klar, aber einfach nochmal zurückkommen, was du gesagt hattest. Wir hatten ja jetzt viele Punkte, die waren auch alle wichtig. Der Punkt aber, den du gesagt hast, du bist ja jetzt hier als Vertreter, wie du selber gesagt hast, einer Minderheit. Ihr seid als Sinti und Roma ja auch eine anerkannte Minderheit. Eine anerkannte Minderheit. Das sind die anderen, sind die Sorben, die Friesen, die Dänen. Und wenn du jetzt siehst, wir vertreten hier lokale Verbünde, wäre es auch ein Wunsch von dir, weil ich weiß, es gibt ja auch innerhalb des Zentralrats, auch innerhalb des Doku-Zentrums Diskussionen, wir sind eigentlich bei Integration ja gar nicht gemeint. Wir sind seit 600 Jahren hier. Inwieweit könnten wir uns, nach dem Stichwort alle, wir haben auch eine Kollegin eingeladen, die Frau Czerwinski, die hat jetzt kurzfristig abgesagt von der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die wollte heute Morgen eigentlich auch kommen, weil wir wollten sprechen über den Bereich auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also das wäre ja etwas, egal ob wir 600 Jahre, 60 Jahre, 6 Tage, 6 Jahre da sind, was uns eint.
Pritschke, es ist doch nur mal so, du hast es angesprochen, wir leben seit 600 Jahren in Deutschland. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir müssen uns heute noch rechtfertigen. Also ich will jetzt nicht angeben, ich komme eigentlich aus dem Sport, ich komme nicht aus der Politik, aber ich bin jetzt 15 Jahre circa dabei. Wo ich
Deutscher Meister im Boxen.
15 Jahre begleite ich jetzt Romani Rose, ein bisschen was gelernt habe ich. Aber ich komme eigentlich aus dem Boxsport. Ich habe 1971 das erste Mal für mein Land, ich sage es heute ironisch, vor 30 Jahren habe ich es stolz gesagt. Heute sage ich das ironisch, für mein Land Deutschland in der Nationalmannschaft geboxt. Und das habe ich 25 Mal getan und habe sogar bei der Europameisterschaft für Deutschland einen Platz belegt. Und heute sitze ich hier und muss mich rechtfertigen. Und muss über, man muss mich tolerieren oder ich muss von Integration sprechen. Ich spreche Deutsch, da kriegt man ja einen weg. Ne? Das ist ja endlich unfassbar. Ne? Es laufen Veranstaltungen, darum freue ich mich, dass diese Veranstaltung, dass ich die jetzt schon das zweite, dass ich hierbei sein darf, dass wir mal unter uns eine Veranstaltung machen. Über uns werden Veranstaltungen gemacht, Breschka sagt das immer, von den Weißen. Ne? Die sprechen über uns, die urteilen über uns, die sprechen sogar über unsere Kultur, die definieren unsere Kultur, die wir selbst nicht definieren können und treffen Entscheidungen. Das muss man sich mal vorstellen, ohne dass wir dabei sind, ohne dass wir gefragt werden. Und das sind Sachen, wo wir uns täglich mit auseinandersetzen müssen. Ne? Deshalb solche Veranstaltungen, die wir hier heute machen, die müssen wir im Jahr 5-mal machen, nicht alle 2 oder alle 3 Jahre machen. Ne? Und da müssten andere Organisationen auch mitspielen.
Genau, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und wir müssen natürlich auch sagen, wenn wir reden ja oft von Mehrheitsbevölkerung und natürlich, ich meine, das ist auch immer schade, dass man das dazu sagen muss, wir reden natürlich nicht von einem Brei, weil das wollen wir ja auch nicht, dass über uns so geredet wird. So, das ist selbstverständlich, dass wir eine Menge an Partnern haben, völlig unabhängig von der Hautfarbe, mit denen wir alle, glaube ich, hier prima zusammenarbeiten. Aber dieses Themenanwalt zu werden und noch mehr Themenanwälte in dieser Sache auch zu finden, wie heißt das so schön im Englischen, Alliance Building, dass man eben Allianzen auch bildet. Ich denke, dafür ist auch heute Morgen einfach nochmal dieser Platz, weil es soll ja auch kein Bashing werden, sondern dass wir wirklich auch sagen, wir haben Partner, wir haben das gestern Abend auch gesehen. Insofern würde ich jetzt vielleicht auch nochmal, es geht um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und es gibt die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Diese Initiative wird auch noch mal kurz vorgestellt und ich freue mich sehr, dass eine reizende Kollegin da ist, und zwar ist Frau Ajaji, Shadeh Ajaji da. Sie ist im Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und Shadeh, wenn du einfach auch kurz zu uns nach oben kommen könntest, wäre das schön.
Darf ich aber trotzdem kurz noch was zu dem Bashing sagen? Es geht wirklich nicht ums Bashing, sondern es geht am Ende des Tages für mich darum, etwas sichtbar zu machen. Und solange wir Weiß nicht als Weiß benennen, ist es als Konzept nicht sichtbar. Dass ich trotzdem natürlich jedem Menschen irgendwie die Hand reiche und sage irgendwie, okay, lass uns irgendwie was versuchen, solange der Wille da ist, finde ich, ist total wichtig. Aber auch die Konzepte von Kulturen zu benennen, ist sehr wichtig. Und gerade für weiße Menschen ist das auch eine ganz wichtige Sache. Wir helfen denen nicht, wenn wir so tun, als ob es immer wieder alle anderen Kulturen sind, die sichtbar sind und ihre eigene unsichtbar. Also das ist nur noch mal dazu, es ist nicht als Bashing gemeint.
Schade, vielleicht kannst du einfach noch mal den Kolleginnen und Kollegen ganz kurz was zur Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland sagen. Weil auch ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, ähnlich wie auch bei den Sinti und Roma, ihr fühlt euch auch nicht als Migranten.
Ja, hallo, ich bin von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Unsere Initiative wurde vor über 30 Jahren gegründet. Ziel dabei ist es, zum einen Rassismus in Deutschland auf Rassismus aufmerksam zu machen, die Situation schwarzer Menschen als von Rassismus besonders betroffene Gruppe deutlich zu machen und auch unsere Inhalte in Diskurse mit hereinzubringen. Und auch und darüber hinaus bieten wir auch Empowerment-Angebote an die schwarze Community an, People of African Descent. Genau.
Wie wichtig ist das? Das hat ja jetzt auch gerade der Oswald uns nochmal gesagt. Hier sind jetzt Vertreter aus 14 Städten. Ihr habt als ISD auch kommunale und Landesvertretungen. Wie wichtig ist das, in den Kontakt zu treten, nicht nur, wie er richtig gesagt hat, auf Veranstaltungen, so wie heute, sondern eben auch vor Ort, auf kommunaler Ebene, dass zum Beispiel der Verbund aus Dortmund oder aus Hildesheim, Stuttgart, Lübeck, sich mit VertreterInnen der ISD auch zusammenarbeitet, auf kommunaler Ebene?
Ja, wir haben verschiedene regionale Gruppen, die auch in Städten angesiedelt sind. Beispielsweise in Frankfurt haben wir eine sehr aktive Regionalgruppe. Und Städte sind vor allem dann auch sehr wichtig, weil in Städten viele migrantische Menschen leben, sich organisieren und das ganz viele Möglichkeiten eröffnet, um politisch aktiv vor Ort zu werden. Entschuldigung. Ein großer Teil unserer Arbeit besteht auch darin, auf Rassismus aufmerksam zu machen. Und wir sagen ganz klar, das Problem liegt nicht bei den von Rassismus betroffenen Menschen, sondern bei der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und das Problem heißt Rassismus. Und da das jetzt nicht nur schwarze Menschen betrifft, sondern alle im Prinzip migrantisierten Gruppen, ist es auch sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten, miteinander in Kontakt treten und gemeinsam Veranstaltungen organisieren und auch solidarisch miteinander sind.
Schade, vielen Dank. Oswald, noch mal eine kurze Frage, weil dann müsstest du uns auch verlassen, weil wir haben ja noch... Gut. Aber du müsstest dann trotzdem, weil wir haben ja noch einige andere, die wir dann auch gerne nach vorne bitten wollen. Ich weiß, in Hildesheim gibt es auch einen Verbund, den wir haben, wo auch Sinti und Roma dann Mitglied sind in dem Verbund. Wie wichtig findest du es dann, obwohl ihr ja keine Migranten seid, auf der Ebene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch auf kommunaler Ebene zusammenzuarbeiten? Würdest du einen Verbund in Minden gründen?
Ja, wenn das denn was bringt, natürlich würde ich das machen. Klar. Aber ich wollte auch nicht von Migranten sprechen, ich spreche von Menschen. Ne? Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ne? Weil es wird über Migranten gesprochen, über Weiße gesprochen. Es sind doch alle Menschen. Ja.
Gut, dann sagen wir jetzt dem Mensch Oswald leider, dass er dann doch die Bühne verlassen muss. Dann kommst du wieder hoch, das ist ja das Schöne. Genau, vielen, vielen Dank. Oder bleib noch mal kurz hier, dann holen wir jetzt erstmal, wenn du jetzt gerne hier bleiben möchtest, dann freue ich mich jetzt, dass wir tatsächlich einen weiteren Menschen begrüßen dürfen. Und zwar freue ich mich sehr, dass auch hier um 9.30 Uhr dann an einem Sonntag der Kollege Markus Priesterrath. Herr Priesterrath ist tätig im Bundesministerium des Innern und Bau und Heimat seid ihr jetzt. BMIBH. Und ist da in dem Referat, das Ganze heißt ja Heimat jetzt, vorher war es gesellschaftlicher Zusammenhalt, und ist da zuständig für den Teil bürgerschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement. Lieber Markus, unter denen, du bist ja jetzt auch schon eine Weile im Innenministerium, dein ganzes Arbeitsleben, wie würdest du sagen, ist die Wahrnehmung von Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Partner?
Passt, ja. Erstmal einen schönen guten Morgen. Und kann man schlecht mit einem Satz beantworten. Input ist besser geworden. Also es hat sehr lange gedauert, Migrantinnenorganisationen als Partner wahrzunehmen. Und zwar unabhängig jetzt von dem Diskurs oder von dem Gespräch, die kommen zu uns, wollen Geld haben, sondern die kommen zu uns und wollen mit uns sprechen, wollen sich mit uns auseinandersetzen. Und ich glaube, das, was Sie machen, ist ganz, ganz wichtig. Auch das Auftreten von Organisationen hat sich geändert in den letzten 2 bis 3 Jahren, unabhängig jetzt vom jeweiligen Minister. Das ist selbstbewusster geworden, das ist partizipativer geworden. Das heißt, also man kommt nicht als Bittsteller, Blödsinn, sage ich ganz ehrlich, und sagt, wir wollen, also gibt uns Geld, weil wir wollen ja auch irgendwo, sondern wir kommen mit Ansprüchen. Ihr redet nicht mehr, ich war ja bei einigen Gesprächen dabei, bei unserem Staatssekretär Kerber, nicht mehr über Fragen der Integration, sondern Fragen von Partizipation. Das, was mir am meisten gefällt, sage ich ganz deutlich, wir wollen teilhaben an der Weitergestaltung dieser Gesellschaft. Also lebendiger Diskurs über Weitergestaltung der Gesellschaft. Da seid ihr oder sind Sie, glaube ich, auf einem guten Weg. Da hat sich einiges getan.
Das ist nett. Wie gesagt, wir hatten ja als Bundesverband dann auch ein Gespräch beim Herrn Dr. Kerber. Der Staatssekretär ist im Bundesinnenministerium. Jetzt ist ja die Frage, das hörte sich schon ein bisschen an, es hat sich verbessert. Wollen wir mal ein bisschen Tacheles, es ist ja ein bisschen auch, wenn es früh ist, ich sag mal ganz offen, aus unserer Sicht müsst ihr euch noch viel mehr öffnen. Ihr müsstet eigentlich noch viel mehr in allen Referaten, nicht nur im Bundesministerium des Innern, müsstet ihr eigentlich sagen, wer fehlt am Tisch? Es hat mal eine Kollegin aus England zu mir gesagt, if you're not at the table, you're on the menu. Das heißt, wenn ihr nicht am Tisch sitzt, dann seid ihr auf der Speisekarte. Und insofern, da müssen wir hinkommen, übergreifend. Wenn ihr Runden habt im ressortübergreifend, wie es heißt. Da sind Kollegen aus dem Arbeitsministerium, da sind Kollegen aus dem Bildungsministerium, da sind Kollegen von IntB, Integrationsbeauftragte, Frau Wiedmann-Mautz war gestern da. Ihr müsstet aus unserer Sicht, da haben wir auch gestern viel drüber gesprochen bei den Arbeitstischen, einfach immer sagen, wer fehlt. Und dass man dann nicht darauf kommt, dass natürlich VertreterInnen von Migrantenorganisationen, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Betroffenen, von Diskriminierung Betroffenen. Und darum geht es. Die fehlen.
Ja, wie die Frage im Radio Erevan, im Prinzip ja. Ja, ich sehe das ähnlich wie ihr, wie du das siehst. Aber das Bewusstsein muss natürlich von denjenigen, der eine da sein, es fehlt was. Und ich glaube, so weit sind wir nicht. Es gibt auch bei uns im Ministerium, es gibt auch, gilt auch für andere Häuser natürlich, eine sehr heterogene Diskussion, die nochmal angefacht worden ist durch den ganze Diskussion um den Begriff Heimat, die besetzt ist von Blutsabstammung, sehr konservativ, sehr rechts, ne, muss man ganz deutlich sagen. Einer unserer Staatssekretäre ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen. Der Aussiedlerbeauftragte, der bei uns sitzt, ist Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen. Also wir hatten eine starke Richtung, die auch in der Diskussion eine Rolle spielt. Ich will das auch gar nicht verhehlen, dass es so ist. Bis hin zu einem sehr offenen Bild, wo es obligatorisch ist, ich sage das ganz deutlich, dass man Organisationen, die eine Rolle spielen, die man auch dabei haben will, dass man die einlädt. Und zwar nicht immer als Gnadenakt, ne, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, sondern als obligatorisch. Die sind genauso dabei wie andere Leute aus anderen Ressourcen, anderen Vereinen auch. Das ist ein weiterer Diskurs, das ist eine weitere Diskussion, die bei uns nicht abschließend ist. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, die Tendenz geht eher in die Richtung, dass es so ist, wie du vorgeschlagen hast. Es ist ein harter Kampf und ich bin froh, dass wir den ersten Schritt gemacht haben durch den Herrn Staatssekretär Kerber, der sehr offen ist, der auch damals Mitbegründer war der Islamkonferenz 2006, damals als Abteilungsleiter unter Schäuble, der da sehr offen ist für. Aber das sind Ansätze. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wir sind auf dem Weg, in 2 Jahren sitzen wir hier und wir sehen uns sowieso jede Woche bei einer Veranstaltung. Nee, glaube ich nicht. Aber Anfang ist, glaube ich, ganz gut und hat auch zu tun, ein Satz noch, Oswald, hat auch zu tun, und das finde ich persönlich immer wichtig. Ich habe viel mit Menschen gearbeitet oder auch kenne viele Menschen, die als Flüchtlinge, Migranten oder wie auch immer gekommen sind. Und haben mir gesagt, seid stolz, habt Respekt vor uns, wie wir auch Respekt vor euch haben müssen, aber ihr bringt was mit, seid stolz. Und die Selbstbewusstsein, mit denen viele Organisationen inzwischen auftreten, auch Einzelpersonen, hilft. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig.
Also von hoher Stelle, von der Politik, wurde ein Beschluss beschlossen vor einigen Jahren. Der Zentralrat hat es mitbekommen und wir sind, also ich war dabei, mit einer Delegation hingefahren und haben die Sache vorgetragen. Geantwortet wurde, Herr Rose, wir haben es nicht gewusst, aber Sie haben es beschlossen. Über uns sind die. Haben Sie einen Beschluss? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es war auf jeden Fall war es ein, was überhaupt nicht fassbar war. Und es war nicht mehr rückgängig zu machen. Weil es war ja nun mal beschlossen. Ne? Und es hat aber in keinster Phase zugetroffen. In keinster Phase. Ja, wir haben es nicht besser gewusst. Das war die Antwort. Ja, ist man da nicht verpflichtet, wenn man was nicht weiß, dann kann man doch nichts beschließen. Wenn ich mir unsicher bin, dann muss ich ja wenigstens nachfragen. Der Zentralrat macht seit 45 Jahren Bürgerrechtsarbeit. Da ist ein Archiv, der ist so groß wie der Raum bald. Da ist alles nah, da kann man doch nachfragen. Da kann man sich doch die Mühe machen und kann mal fragen. Aber die Mühe macht man sich nicht. Ne? Also ich will jetzt nichts zu den Juden sagen. Bei den Juden würde man sich das nie erlauben.
Vielen Dank. Shadi, du wolltest auch noch mal.
Ja. Genau, ich hatte noch mal nachgedacht über das, was eingangs gesagt wurde, wie können wir besser untereinander zusammenarbeiten, wie können wir uns besser vernetzen? Und da war ja die Frage, wie stellen wir überhaupt Einheit her? Und ich finde es ganz wichtig, dass quasi wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen, dass wir einen gemeinsamen Erfahrungshorizont haben, aber die verschiedenen Gruppen, wir machen ähnliche Erfahrungen, aber wir haben trotzdem unsere Differenzen, aber dass wir versuchen, darüber hinwegzuschauen und zu gucken, okay, was betrifft uns alle, wie werden wir marginalisiert und dass wir darüber versuchen, zusammenzuarbeiten, quasi eine Einheit über Differenz herzustellen.
Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Shadé. Du bist ja so nett, anders als der Kollege Oswald, dass du dann tatsächlich auch gesagt hast, ich kann jetzt mal einen Stuhl frei machen. Insofern freue ich mich sehr. Ja, man muss es beim Namen nennen. Der Herr Marschall hat sich ja geweigert. Vielen Dank, liebe Shadé. Dann würde ich mich jetzt, genau. Ich freue mich jetzt sehr, dass auch wiederum, man kann es wirklich auch nicht oft genug sagen, freue ich mich sehr, dass Frau Dr. Lilian Schwalb bei uns ist. Sie ist Referatsleiterin, Themenbereichsleiterin beim Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Liebe Frau Dr. Schwalb, wenn Sie zu uns kommen, freuen wir uns. Guten Morgen. Jetzt haben wir ja etwas am Küchentisch schon morgens um diese Uhrzeit etwas heftigere Diskussionen gehabt. Führen Sie die sonst auch so?
Morgens? Ja, also morgens am Sonntag vielleicht weniger. Da muss ich auch meinen Sohn mitnehmen, der ist dann noch weniger bereit für solche Diskussionen, wobei ich mir wirklich Mühe gebe, ihn da auch schon ranzuführen. Ja, eher untypisch für Sonntagmorgen.
Jetzt vertreten Sie ja ein großes Netzwerk. Und vielleicht können Sie uns einfach noch mal so als Einschätzung, wir haben ja gesagt, das ist der Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen im Dialog auch mit Partnern. Was würden Sie uns raten, um das, was vielleicht der Herr Priesterrat gerade gesagt hat, um das noch schneller zu erreichen, aus Ihrer Sicht?
Ja, also vielleicht zunächst einmal zu der Organisation, für die ich hier auch sitze, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Wir sind ein großes Netzwerk, das auf Bundesebene tätig ist, welches also unserer gesamten Mitgliedsorganisation, 260 an der Zahl, hinter diesen Organisationen stehen ganz viele engagierte Menschen, welche alle dafür eintreten, die Bürgergesellschaft zu stärken, auf Bundesebene, bundesweit, für eine starke Zivilgesellschaft einzustehen. Und da, denke ich, ist auch der Anknüpfungspunkt, den ich sehe, also ein ganz relevanter Punkt in dem, was auch Markus gerade erwähnte, ist sicher die Handlungsfähigkeit zu stärken aller beteiligten Akteure zum einen. Da sehe ich auch eine Aufgabe, die bei mir oder bei uns liegt für das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Migrantenorganisationen dabei zu unterstützen, noch stärker zu werden, sodass wir alle gemeinsam stärker werden können. Also das wäre mein Zugang. Denn letztlich ist das ja kein Problem der Migrantenorganisationen, über das wir hier sprechen, sondern ein Problem der gesamten Gesellschaft. Und die Frage besteht, wie wir alle gemeinsam zu einer Verbesserung kommen können.
Frau Schweib, darf ich da eine Frage stellen? Ich habe ja eingangs erzählt, dass ich viel mit Schulen, in Schulen gearbeitet habe. Und ich muss schon sagen, was mich wirklich bestürzt, ist einfach dieser Unwille, auch nur minimalste Veränderung im Sinne unseres Grundgesetzes, nicht im Sinne von Migranten, im Sinne unseres Grundgesetzes umzusetzen. Zum Beispiel in Berlin ist es immer noch der Fall. Wir sind 2018. Ich habe mit diesem Thema vor 6 Jahren angefangen. Immer noch haben wir an Schulen Empfehlungen für weiterführende Schulbildung nach Herkunft, nach Klassenherkunft. Ja. Das ist ein Problem, das können wir in den Organisationen nicht lösen. Das ist, na, da können wir uns organisieren, wie wir wollen. Meine Tochter oder mein Sohn kommt immer noch nach Hause und sagt, naja, meine Lehrerin hat gefragt, ich soll den Islam erklären. Mama, ich bin noch erst in der 2. Klasse, ja. Wie soll ich das machen?
Aber von wem ist das ein Problem? Von wem ist das ein Problem?
Ja, von wem ist das ein Problem sowieso? Ja. Das, ja, danke nochmal, aber wie können wir denn da von Veränderung sprechen, wenn wir nicht mal in der Lage sind, diese minimalen kleinen Schrauben weiterzudrehen.
Ja, das sehe ich absolut so. Das kann ich nur unterstützen. Also in der Bildungspolitik, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und da wird im Grunde die soziale Ungleichheit auch perpetuiert. Da hat sie ihren Startpunkt und da wird sie verfestigt auf Dauer im Grunde, weil da die Grundlagen gelegt werden. Also ich sehe da auch eines der größten Probleme, auch mit einem Grund, warum wir uns beteiligen an einem ganz, wie ich finde, tollen Projekt. Das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisation für Bildung und Teilhabe.
An dem wir ja auch als Bundesverband
ganz NEMO ist beteiligt.
Richtig, ja. Beteiligt auch in der Prozessphase war der Bundesverband da ja aktiv auch beteiligt. Wir haben einen Abgeordneten, einen Kollegen aus unserem Verbund aus Neuss, der das dann auch begleitet die ganze Zeit. Das ist ja auch immer wichtig zu sagen, die Augenhöhe, die muss tatsächlich ja auch gewahrt sein und das haben Sie ja dann da auch mit unterstützt, aber es war der Prozess der Migrantenorganisation.
Genau, also es ist quasi ein gemeinsames Vorhaben, was wir alle gemeinsam versuchen zu unterstützen und NEMO zählt ja auch zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der im letzten Herbst gegründet wurde. Und im Grunde schreiben wir uns da ja alle gemeinsam auf die Fahnen zu versuchen, gerade in der Bildungspolitik etwas zu verbessern. Und ich denke auch, gesetzliche Rahmenbedingungen müssen auf jeden Fall angegangen werden. Aber darüber hinaus besteht schon auch die Frage, wie kann man einzelne Akteure stärken in diesem Feld? Und da ist eben der Ansatz von BBT, über die Eltern auch zu gehen, ne? Die Handlungsfähigkeit der Eltern, Initiativen der Elternvereine zu stärken, sodass diese auch über mehr Know-how verfügen, über das wirklich komplexe Bildungssystem, aber auch die Zugangsmöglichkeiten besser kennenlernen, die für alle Beteiligten, glaube ich, im deutschen Bildungssystem total überkomplex sind, aber die natürlich noch mal komplexer sind, wenn man es schwieriger hat, ne? Wenn man schwierigere Zugangsbedingungen hat.
Darf ich konkret nachfragen, was bedeutet denn eine Stärkung von Kompetenzen im Sinne der Zugangsmöglichkeiten? Was konkret heißt das?
Also ganz konkret würde ich sagen, dass wir eine bessere Lobby brauchen. Wir brauchen mehr Voice, wir brauchen mehr Ausdrucksstärke, auch um politische Rahmenbedingungen zu verbessern. Und deswegen versuchen wir uns für BBT gemeinsam einzusetzen, dass wir uns verbünden, dass wir ein Netzwerk schaffen, dass wir uns vernetzen, alle zusammen an bildungspolitischen Fragen arbeiten.
Und wir würden uns wünschen, denke ich, und da spreche ich, glaube ich, im Namen auch von den Organisationen, die hier sind und auch aus Sicht des Bundesverbandes, wir würden uns eben wünschen, da kommen wir vielleicht ein bisschen auf das zurück, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn Sie sehen, aus Ihren Kontexten beim BBE, da fehlen migrantische Stimmen. da wirklich auch einfach mal vielleicht zu sagen als BBE, wissen Sie was, wenn Sie die nicht im Vorhinein bei der Planung mit einbeziehen, dann sind wir als BBE nicht mehr dabei.
Ja.
Also das wäre so ein Wunsch, weil das ist dann tatsächlich etwas, wo dann auch Partner, und wir brauchen sie alle, sie sind unsere Themenanwälte, egal in welchen Institutionen sie sitzen, und wir sind darüber froh, wir freuen uns und wir arbeiten zusammen. Aber da eben noch mehr zu sagen, wenn ihr die Zugänge nicht für die auch schafft, dann wollen wir auch nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen ein naiver Wunsch, vielleicht der 9.30 Uhr Uhrzeit, 10.30 Uhr geschuldet, aber das ist eigentlich, müsste unser Ziel sein. Mhm.
Ja. Also es ist, finde ich auch, ich habe auch so das Gefühl, das sind jetzt, auch das, was Sie sagen, ich weiß ja, da steckt auch Herzblut hinter und dass man das machen will, aber ich sage Ihnen aus meiner Sicht, ich kann es nicht mehr hören. Wirklich, es ist ganz traurig, weil ich habe das Gefühl, das Problem wird immer wieder auf uns abgewälzt. Wir sollen uns organisieren, wir sollen gestärkt werden, wir sollen uns organisieren zusammen, damit wir, aber wir sind nicht diejenigen, die es ändern können. Ich sage es jetzt so, Frau Schwalb, ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, wie es hat mit Ihnen als Person überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um dieses permanente, den Ball wieder zurückspielen, und ich bin gar nicht in der Lage, egal wie viel ich mich organisiere, das zu verändern, ja, sondern es sind die was heißt denn das konkret gemeinsam? Eigentlich, also für mich, ne? Was würde das denn bedeuten, konkret gemeinsam? Für mich bedeutet, ich gucke, wer sitzt denn da am Schalter? Wer ist dafür verantwortlich, dass es Empfehlungen für weiterführende Schulbildung gibt? Wer ist diese Person? Sitzt die im Schulsenat? Wo sitzt die? Wo muss ich da hin? Mit wem muss ich da sprechen? Da finde ich, mit Eltern und dann Stärken und so, ist toll, brauchen wir auch. Es ist nicht ohne Sinn, das meine ich nicht. Aber wir arbeiten, was das betrifft, schwammig. Also wo ist das Konkrete? Konkret, ja, Herr Schmidt, ändern Sie bitte diese und diese Abläufe, weil wir als Verband die und die Erkenntnisse und Ergebnisse haben. Das muss verändert werden. Was müssen wir machen? Müssen wir einen Anwalt anrufen? Müssen wir vor den Europäischen Gerichtshof? Was müssen wir machen? Wir sind ja willig, es zu machen.
Genau. Aber, das ist das Thema. Genau das, ja, ist das Thema. Okay. Wir wollen uns zusammentun, um gemeinsam genau die Schwachstellen zu identifizieren und dann da reinzugehen. Und wir, also von Seiten des Bundesnetzwerkes, haben wir bestimmte Strukturen und Zugänge, die wir absolut dafür verfügbar machen möchten. Also wir haben nicht alles und wir können nicht alles, aber das, was wir haben, wollen wir reingeben. Und wir hoffen, dass alle anderen Partner, die vielfältigen Partner, die sich hoffentlich auch noch hinzutun und die schon beteiligt sind, das genauso tun. Dass jeder seine Kompetenzen, seine Potenziale reingibt und wir so an allen Stellschrauben, dass wir zur KMK gehen, dass wir, ne, dass wir Mittagsgespräche veranstalten, bei denen die relevanten politischen Akteure und Verwaltungsakteure auch eingeladen werden, mit am Tisch sitzen und wir konkret platzieren können, was wir brauchen. So, das ist das konkrete Vorhaben.
Vielen Dank. Wir werden ja gleich noch ein bisschen weitermachen. Wir haben noch so 5 Minuten. Lieber Markus Priesterrat, ich glaube, wir haben einfach ein Problem, dass die Planung, der Herr Marschall bleibt sitzen. Insofern müssen wir... Er sagt gerade, wir hätten ihn nicht hochholen dürfen. Gut, lieber Markus, vielen Dank. Du bist ja auch noch da. Wir können ja auch dann bilateral einfach noch mal ins Gespräch kommen. Dann freue ich mich jetzt auch sehr. Vielen herzlichen Dank, Markus Priesterrat. Ich freue mich sehr auch, dass Vera Egenberger hier heute Morgen bei uns ist. Sie ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund, vom DGB. Nee, bleib hier, jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier, jetzt ist Schluss, klar, jetzt musst du hier bleiben. Ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund, guten Morgen, und ist nicht nur beim Deutschen Gewerkschaftsbund, sondern ist auch da tätig beim Netz gegen Rassismus. Liebe Vera, vielleicht könntest du denen, die jetzt hier auch noch gar nicht so wissen, was macht das Netz gegen Rassismus, einfach uns noch mal kurz darüber informieren. Wir sind ja auch im Netz, sind wir auch, das ist eine unserer Gremientätigkeit, aber vielleicht erzählst du es uns kurz noch mal und deine Einschätzung von dem, was du bisher so gehört hast.
Ja, guten Morgen. Das Netz gegen Rassismus ist in der Tat schon eine Sache, die relativ lange besteht. 1997 war das Europäische Jahr gegen Rassismus. Da haben also externe Akteure, die Europäische Kommission, angestoßen, dass es auch ein europäisches Netzwerk gegen Rassismus geben soll und in dem Zuge sollten nationale Netzwerke entwickelt werden. Es gab schon eine ganze Menge an Organisationen zu dem Zeitpunkt in Deutschland, die gegen Rassismus gearbeitet haben. Die haben diese Initiative aufgegriffen, haben geguckt, was können wir in Deutschland an Zusammenarbeit aufbauen und daraus ist dann dieses Netzwerk Netz gegen Rassismus entstanden. War zu Beginn erst eine Initiative von den großen einschlägigen Organisationen, den Konfessionellen und den Gewerkschaften und Pro Asyl und die großen Organisationen, die es heute nach wie vor gibt. Und es hat sich in diesen über 20 Jahren, die es jetzt entsteht, auch zu einem sehr bunten Netzwerk entwickelt. Es ist ein sehr niedrigschwelliges Ding. Es ist kein Verein, es ist keine Initiative, es ist kein Projekt, sondern einfach nur ein schlichtes Netzwerk von Organisationen, die, wenn sie bundesweit oder landesweit tätig sind, Mitglied werden können. Es kostet nichts. Man nimmt an Sitzungen teil, wenn man die Zeit hat und Lust dazu hat, die dreimal im Jahr stattfinden. Der DGB-Bundesvorstand hat in diesen über 20 Jahren die Kontinuität gewahrt und das finde ich nach wie vor ziemlich atemberaubend, dass mit einem relativ kleinen Geldbetrag, der vom DGB quasi jedes Jahr zur Verfügung gestellt wird, die Sitzungen vorbereitet werden, vielleicht auch schon mal ein Honorar für eine externe Person bezahlt wird und das Essen und der Kaffee auf den Tisch kommt.
Ich merke, dass die Idel gern was sagen möchte zum Netz.
Ja, genau. Also es ist toll auf jeden Fall. Ne? Wir sind ja heute hier, um so ein bisschen auch über solche Sachen irgendwie zu sprechen. Haben Sie denn das Gefühl, dass jetzt in 20 Jahren, jetzt 2018, die Arbeit vom Netzwerk quasi einen Einfluss, einen wirklichen Einfluss hatte auf unser jetziges, heutiges, aktuelles Geschehen? Inwiefern hat die Arbeit da, würden Sie aus Ihrer Sicht betrachtet sagen, ja, da haben wir totale Früchte getragen oder war es eher so ein bisschen Hobby-Antirassismus oder was würden Sie sagen, wie hat das Einfluss genommen?
Also das Netzwerk ist in der Tat erstmal eine sehr niedrigschwellige Geschichte und hat sich gar nicht zum Ziel gesetzt, die großen Dinge zu verändern, sondern es ist der Austausch, der zunehmend auch in die ich nenne es mal als politischen Begriff schwarze Community reinstrahlt. Es waren am Anfang sehr viele weiße Organisationen. Das hat sich total verändert. Auch zunehmend in den letzten 2-3 Jahren, dass die Anzahl von, ich nenne sie politisch schwarzen Organisationen, enorm in die Höhe gegangen ist. Das verändert Diskussionen intern. Was wir tun, ist zu gucken, dass wir uns auf einem ähnlichen Informationsstand halten und dass wir da, wo es dann notwendig ist, zusammen agieren können, wenn wir das wollen, in einer großen Konstellation, in einer kleinen Konstellation, da wo individuell zusammengearbeitet werden will. Viel mehr haben wir uns als Ziel auch gar nicht gesetzt, aber es ist in der Tat hilfreich, weil unterschiedliche Organisationen unterschiedliche Zugänge haben, unterschiedlichen Informationsstand und wir versuchen das quasi horizontal auszugleichen und können dann auch schon mal politisch aktiv werden. Wir wollten nie die großen Antirassismus-Bundesebene-Politikakteure sein, sondern immer quasi in der Community gucken, Antirassismus-Community, wie können wir uns gegenseitig unterstützen.
Also das heißt, sagen wir jetzt, ja, hypothetisch, ich trage ein Kopftuch, ich werde angespuckt oder angepinkelt in der U-Bahn, ich komme zu euch mit dem Problem. Seid ihr da die richtige Stelle für mich? Oder?
Das Netz gegen Rassismus nicht, aber Mitgliedsorganisationen sehr wohl. Und wir würden dann, wenn es passiert, sagen, wir haben Mitgliedsorganisationen, die machen eine Beratung in Berlin oder die sind eine Stelle im Ruhrgebiet und würden dann eher weiterverweisen, weil wir diese als Netzwerk diese Beratungskompetenz überhaupt nicht haben.
Okay, also ich meine, ich kenne das ja mit dem Weiterverweisen. Ich bin da ja einmal ein paar Mal durch und am Ende wird passiert ist, dass es eingestellt wird. Ich lande bei der Polizei, die Polizei nimmt es nicht auf, auch Diskriminierung wird nicht aufgenommen. Ich habe das Gefühl, genau das ist so ein bisschen wirklich mein Anliegen, warum ich heute auch hier bin und auch mein Problem, weil ich das Gefühl habe, es ist toll, dass wir für unser Selbstbild antirassistische Sachen machen, aber wir sind jetzt in einer Situation, die derartig gefährlich ist, dass da müssen wir jetzt irgendwie mal wirklich auf den Punkt kommen, weil das, was das ist ja ein schönes Spiel, dass du dann von einer Abteilung in die nächste und immer wieder abgewiesen wirst und irgendwann geht dir als Individuum ja auch die Luft aus. Also wo können wir uns denn da wirklich unterstützen, wenn am Ende des Tages an den Strukturen nichts verändert wird und wir an den Strukturen immer wieder scheitern? Das ist so meine Frage, warum wir eigentlich im Prinzip in so einer Situation sind, dass Rechte gerade dieses Land übernehmen. Trotz Grundgesetz, trotz Rechtsstaat, trotz Zivilgesellschaft, trotz. Was, muss ich mal ehrlich fragen, haben wir alle zusammen richtig schön Scheiße gemacht?
Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir sind so vom gestrigen Tag, von dem Auftritt. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen. Die Idel ist ja auch Schirmherrin. Und insofern lassen Sie uns noch mal eine letzte Runde machen. Schirmherrin unseres Projektes Wir sind viele. Wie umgehen mit mehreren Identitäten? Da sind wir auch sehr froh, dass wir dich da als Schirmherrin seit letztem Jahr auch gewonnen haben.
Vielen Dank.
Genau. Und insofern einfach noch mal der Punkt, sichtbar machen, aber gemeinsam sichtbar machen. Ich habe oft den Eindruck, dass zivilgesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten eigentlich nicht so richtig zählt. Sondern wenn man Anträge liest, bekommt, dann steht dann sehr, sehr oft immer noch leider bis heute Zielgruppe Zivilgesellschaft, Migrantenorganisationen. Dass aber Migrantinnen und Migranten Teil der Zivilgesellschaft sind. Das sind alle Vertreterinnen hier, alle 140, alle Verbünde, die wir vertreten und noch viel, viel mehr, die hier seit sind 20% sind genauso Teil. Was können wir da machen, um das einfach gemeinsam, Stichwort gemeinsam, noch deutlicher zu machen? Und ich glaube,
ja, eine Sache, Frau Schwalbe, ich bin ja auch Schirmherrin, weil ich natürlich eine Möglichkeit habe, Menschen zu aktivieren. Ne? Dadurch, dass ich natürlich einen gewissen Radius habe, einen gewissen Reichweite habe. Und ich mache das ja auch. Ganz viel diskutiere ich mit den Leuten, die eben auch über meine Arbeit dazugekommen sind. Und dann teile ich was von meinetwegen den Linken. Ja, um irgendwie eine Art von Aktivierung herzustellen. Das sehe ich als meinen Job, die Leute zu aktivieren, sich zu beteiligen. Und dann merke ich eben, und ich sehe nur ein Beispiel, ja, warum es so schwer ist, auch meine Leute zu aktivieren oder ne, generell Menschen, die sich wie ich fühlen als Migrant oder migrantisiert werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir stehen ja nicht auf und sagen, ja, ich bin heute ein Migrant. Wir werden ja migrantisiert. Das ist, müssen wir auch mal festhalten. Das ist natürlich auch ein Vorgang, der von uns aktiv ja gar nicht betrieben wird. So, und dann sagen die mir, ja, die Sarah Wagenknecht, die ist aber nicht antirassistisch. Ich kriege die dann nicht mehr ins Boot. Rassismus, dieses Thema Rassismus ist mittlerweile für Migranten eigentlich so eine Art von Wort, ein Sammelbegriff, wo es darum geht, irgendwie, wir können nicht am Grundgesetz teilnehmen. Darum geht es eigentlich. Also Antirassismus ist wirklich ein ganz, ganz bedeutendes Wort. Vielleicht nochmal anders als vor 20 Jahren, als das Netzwerk gegründet wurde. Denn heute ist es für uns eine existenzielle Sache. Das heißt, wenn ich merke, dass es Vertreter gibt, auch aus der Politik, die sich nicht an antirassistischen Sachen beteiligen, wie eine Sarah Wagenknecht, dann habe ich ein Problem, meine Leute irgendwie zu aktivieren. Denn da ist schon der Wunsch von Ernsthaftigkeit. Das Gefühl, so oft gescheitert zu sein, mit wirklich gutem Willen, mit Kraft, mit allem Möglichen, das ist schon sehr nachhaltig. Was würden Sie mir raten, wie ich die Leute reinkriege? Und verstehen Sie, was ich meine? Was kann ich da tun? Was kann ich Ihnen anbieten, wo ich weiß, das ist seriös und die Leute meinen das so und die Leute kümmern sich darum, weil keine der Parteien zurzeit tut das. Wir wurden eigentlich von allen Parteien durchbeleidigt, bis auf die Grünen.
Ja. Von denen bin ich auch schon beleidigt.
Ja.
Ja. Also ich würde die da einfach auch mit ins Boot nehmen.
Ja,
genau,
ja.
Also da denke ich, das ist völlig unabhängig von welcher Partei. Da habe ich auch sehr viel Paternalismus erlebt. Da wurde mir erzählt, dass man gerne zum Italiener geht und die türkische Putzfrau so super ist. Und aber wenn ich irgendwo einen Posten haben wollte, ne, also wie
dann
gesagt,
war's so nie,
dann war aber der grüne Stellvertreter, der dann gesagt hat, naja, ist schwierig, aber müssen wir mal schauen. Also insofern, ich glaube, das ist unabhängig von Parteien, aber es ist wie so bei Frühstücksgesprächen, wir kommen jetzt, müssen wieder ein bisschen auch runterkommen, wir haben ein umfangreiches Programm, wir haben jetzt ganz viele Workshops auch, insofern vielleicht, Frau Dr. Schwalb, nochmal so als letztes Statement, so was Sie uns mitgeben wollen dann für den Tag. Genau.
Bayern, ja, das ist eine
konkrete Frage.
Ich finde das eine unheimlich schwierige Frage, muss ich sagen. Und ich habe darauf auch keine Patentlösung. Ich habe keine Patentantwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber meine Perspektive wäre, also, und ich würde mir auch wünschen, dass wir noch besser ins Gespräch kämen alle. Also ich möchte auch einladen zur Kooperation, zur Zusammenarbeit im Rahmen des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Wir sind da noch nicht vielfältig genug und ich würde mir mehr Vielfalt wünschen. Also ich sehe hier Brahim Diallo, der jetzt für 3 Jahre, glaube ich, die Arbeitsgruppe Internationales Engagement begleitet hat als AG-Sprecher. Ich finde aber auch, dass über diese Schwerpunkte auf, also im engeren Bereich Migrationsfragestellungen, weiß ich ja auch, dass Sie, dass ihr alle darüber hinaus noch weitere Kompetenzen habt und noch weitere Expertise auch. Und hier würde ich auch gerne ansetzen. Ich sehe auch, da ist häufig auch ein Fehler, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine große Kongresse geht und da sind dann Vertreterinnen von Migrantinnenorganisationen grundsätzlich nur für Fragen von Migration besetzt. Also da würde ich auch gerne in Zusammenarbeit mit Ihnen und euch versuchen, dass wir uns hier noch verbessern, dass wir Räume für den Diskurs schaffen, in dem es eben nicht nur immer um die eigene Fragestellung kreist, sondern der wir gemeinsam gesellschaftspolitische Themen bearbeiten können und angehen können. Das wäre mein Wunsch oder das wäre auch mein Versuch eben der Antwort auf diese wirklich, finde ich, schwierige Frage, denn die Tendenzen, die gerade gesellschaftspolitisch im Raum sind, die sind ja wirklich sehr bedrückend, also in ganz Europa und ich weiß, das hat wahrscheinlich wenig mit Fakten zu tun. Das ist schon auch eine Frage des Herzblutes. Aber wenn es das Herzblut ausgeht, denke ich, dann sind wir wirklich an einem schwierigen Punkt, weil wir brauchen jetzt gerade das Engagement, um voranzukommen. Also da glaube ich fest daran, dass wir Menschen mit Herzblut und mit Engagement brauchen, die weiterhin daran glauben, dass wir es schaffen können, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind.
Aber da bin ich Ihnen sehr dankbar, gerade für diesen Punkt. Das ist das, was wir auch immer so ein bisschen nennen, raus aus der Integrationsfalle. Wir haben gestern sehr hart gearbeitet und wir haben dann natürlich festgestellt, wir können alles. Wir können aber auch alles nicht. Das heißt, das gibt keinen Unterschied. Wir können Gesundheit, wir können Seniorenbeirat, wir können Ausschuss für Stadtentwicklung auf kommunaler Ebene. Und insofern bin ich Ihnen für diesen Hinweis auch nochmal dankbar. Und da denke ich, dass wir bei den Partnern, mit denen wir heute im Gespräch waren, heute Morgen, einfach diesen Punkt nochmal der Themenanwaltschaft versucht haben, ein bisschen herauszuarbeiten, der Solidarität auch. Und ich würde gerne weitersprechen, aber wir haben ein langes Programm. Aber ich danke Ihnen allen sehr herzlich, dass Sie tatsächlich dann auch sich, und das sollte man nicht hoch genug einschätzen, dass Sie sich auch gestellt haben. Weil ich sage immer ganz ehrlich, es ist immer einfach, über die zu sprechen, die nicht da sind, aber dann auch mal zu sagen, ich stelle mich auch mal einem Gespräch, wo es vielleicht einfach mal etwas anders hin und her geht. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, bedanke ich mich.
Ja. Genau, bei allen Vielen Dank. TeilnehmerInnen. Genau.
Willst du vielleicht noch mal als letztes Wort, dann würden wir nämlich übergeben, oder?
Ja, ein letztes Wort, das ist ja für mich immer so, ja, ich möchte ja immer gerne weiterführende Wort und so. Nee, also ich bin inspiriert. Ich bin ja gestern gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich nicht an den Veranstaltungen jetzt so teilnehmen konnte, alleine die Gespräche, die ich hier hatte mit euch, haben mich wirklich inspiriert zu sagen, ganz ehrlich, ja. Lass uns doch mal eine Arbeitsgruppe machen zu, wie gestalten wir weißes Leben, rein hypothetisch. Also alleine das finde ich schon als Idee faszinierend. Also ich meine, da können wir ja mal, das wäre doch mal eine Idee, wie kann man das machen, wie könnte man jetzt das mal umdrehen, weil ich glaube, dass wir dann konkret auch an die Punkte kommen. Und das als Inspiration, das habe ich vorher noch nicht gedacht, finde das jetzt aber eine tolle Idee. Mit Engagement und mit Liebe kann man doch mal rausfinden, wie können wir das machen, wenn Weiße jetzt weniger werden, dass wir ihr Leben auch wirklich in Würde gestalten, weil die Entscheidung, es wird sich ja ein bisschen verändern. Vielen, vielen Dank für euch, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr hier teilnehmt. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank und ich würde jetzt einfach an den wunderbaren Özcan weitergeben, der den Rest des Tages jetzt moderieren wird. Vielen, vielen Dank.
Wir nehmen uns einen Moment zum Durchatmen. Auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank für die Diskussion und die Beiträge. So, meine Damen und Herren, raus aus der Integrationsfalle, das war das letzte Stichwort. Dem würde ich gerne noch was beifügen. Ich glaube, dass es nicht nur ein Raus aus der Integrationsfalle geben muss, sondern meines Erachtens auch vor allen Dingen ein Raus aus der Problemtrance. Denn das ist mir auch gestern aufgefallen, wenn wir nur in den Problemen stecken, auch mental, dann ist wenig möglich. Und in dem Moment, wo wir diese Leichtigkeit, die wir im Laufe des Tages gestern uns auch erarbeitet haben, wenn wir die haben, dann hat man auch, glaube ich, zum Abend hin gesehen, was auch alles möglich ist. Gerne mit dieser Energie und mit diesem Fokus heute weiter. Zunächst einmal möchte ich, bevor wir dann weitergehen in die Workshop-Räume und die Themen nochmal bearbeiten, die wir für heute anstehen haben. Wir sind hier in Potsdam heute, das heißt, wir haben auch das jüngste Netzwerkmitglied, das Netzwerk der Migrantenorganisation in Brandenburg, kurz NEMIB. Und die Kolleginnen und Kollegen würde ich gerne nach vorne bitten für 10 Minuten. Da sind sie. Hallo. Und die Kolleginnen noch mal nach vorne bitten. Wie gesagt, das neueste Mitglied. Und sie würden noch mal 10 Minuten dafür nutzen, als die jüngsten Mitglieder und als die Gastgeberinnen vor Ort kurz das Netzwerk vorzustellen.
Ja, vielen, vielen Dank. Netzwerk von Migrantenorganisationen in Brandenburg. Dass wir beide hier sein dürfen und euch über uns erzählen können und mit euch Dinge teilen können und uns hier auch, müssen wir direkt zu Anfang sagen, sehr zu Hause fühlen. Vielen Dank. Mein Name ist Abdurrahim Diallo und
Obiri Mokini.
Genau, wir sind zwar nicht mehr die Jüngsten, aber wir sind wohl das jüngste Mitglied. Und ganz ehrlich, wir sind noch sehr, sehr gefangen von dem, was gerade gesprochen wurde, von dem, was gerade erzählt wurde. Und vielen Dank, Lilian Schwalb, dass du diese Perspektive, die wir auch im Netzwerk anstreben, nämlich Teilhabe, auch aktiv zu leben, dass du das genannt hast. Das Netzwerk Migrantenorganisation NEMIB in Brandenburg steht natürlich auch in dieser Aktivität Partizipation. Das ist das Allerwichtigste. Partizipation zu möglich zu machen und das in einem Bundesland, was von der sowieso fragwürdigen Stressstudie Willkommenskultur, wer kennt die? Hat die jemand auf dem Schirm? Das ist eine Bertelsmann-Studie über die Zivilgesellschaft und ihre Haltung zu Immigration. Und Brandenburg hat mit Mecklenburg-Vorpommern den letzten Platz belegt. 70% der Brandenburger, ich weiß nicht, ob man dafür klatschen soll, ehrlich, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Also 70% der Leute wollen uns nicht, also ihr habt gerade applaudiert zu etwas, ich weiß nicht, sind wir so hässlich? 30 ist schon mal gut, okay, sehen wir es so rum, das Glas ist 30% voll, okay. Ja, Spaß um die Ecke, wie ein Bekannter oft sagt. Neben mir sitzt Obiri Mokini und wir haben auf verschiedenen Ebenen unser Engagement platziert. Und wir sind seit 2016 inoffiziell gegründet und seit 2017 offiziell. Und das Thema Partizipation, sowohl auf Community-Ebene, durch Mitgliederorganisationen zu organisieren, aber auch auf politischer Ebene, das ist das Hauptziel von diesem Landesnetzwerk. Wir haben auf politischer Ebene sind wir Teil des Runden Tisches Entwicklungspolitik. Wir sind dabei auch ständig eingeladen, die Landesintegrationskongresse mitzugestalten. Und ihr könnt euch vorstellen, als wir das erste Mal dort in diesen weißen Räumen aufgetaucht sind, wie sehr es zum Clash of Cultures gekommen ist. Und doch, wir sind auf Offenheit gestoßen, aber das ist nochmal so ein bisschen mein Appell an dich. Die Frauen haben es uns irgendwie vorgemacht. Rechte, Räume. Ich meine nicht rechte Politik, sondern rechte Gesetze bekommen wir nicht, wenn wir betteln. Wir müssen sie erkämpfen. Die Frauen haben nicht gewartet. Sie haben gekämpft, sie haben gelitten, sie haben sorry auf die Fresse bekommen, sie sind aufgestanden, sie haben es weitergemacht und haben dadurch was verändert. Und das müssen wir halt auch tun. Und das tun wir. Und ganz besonders jemand muss ich wirklich sagen, wenn ihr bei uns ins Büro kommt, das ist ein Büro, das ist vielleicht, wie so groß von, wie der Raum von der Bühne bis zu diesem Pfeiler, also recht, schon recht groß, aber da ist einiges los. Brandenburg ist voll von traumatisierten Menschen mit Fluchterfahrung. Und trotzdem, die nehmen uns wahr, Obiri, besonders auch wegen dir. Neben mir sitzt jemand, der 15 Jahre in geflüchteten Unterkünften gelebt hat und so empowered ist. Er hat ein Buch geschrieben und hat sich gesagt, das, was ich da erlebt habe, das will ich teilen und ich will, dass es besser wird. Obiri Mokini.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Obiri Mokini. Ich komme aus Nigeria und wie Abdurrahim gesagt hat, haben wir unsere NEMIP e.V. seit 2016 gegründet. Und was haben wir seitdem erreicht? Wir haben ein schönes Video gemacht, die FUM. Ja. Und dieses Video hat Möglichkeiten für jede Akteur, Geflüchtete oder Migranten, die Erfahrung haben, erzählt in diesem Video. Und mit diesem Video wollen wir Studenten, Migranten, Geflüchtete, alles zusammenbringen und zeigen und diskutieren, was genau passiert in dem Video.
Okay, das ist ein Teil. Also wir haben nicht seit 2 Jahren ein Video gedreht, aber das ist so ein bisschen ein Aushängeschild. Wir haben mit Tokarana, das ist ein Wort, das besetzt sich aus 4 Sprachen zusammen, aus Somali, aus Farsi, aus Arabisch und aus Yoruba und heißt Flucht, Ursachen, Menschen, Perspektiven. In diesem Video steckt im Prinzip unsere Arbeit. Es sind 4 Protagonisten, 2 Frauen, 2 Männer, die im Prinzip erzählen und ihre Würde mit den Leuten teilen, die das Video sehen, aber auch ihr Leben vor der Flucht und das, was sie der Gesellschaft beitragen. Das sind unglaublich tolle Menschen. Gestern war die Fatuma Musa Afra hier. Einige haben sie gesehen aus Somalia. Und das spiegelt auch die Realität unserer Arbeit wider. Wir haben in Brandenburg unglaublich, wie gesagt, traumatisierte Menschen. Vor 2 Wochen haben wir eine Somali besucht. Sie ist aus dem 3. Stock gesprungen. Sie war schwanger. 25 Jahre alt. Von Fuß bis hier oben hin. Alles kaputt. Sie hat überlebt. Das Kind in ihrem Bauch hat nicht überlebt. Und das ist unsere Realität. Sie wurde sexuell, wie sagt man? Ja. Wie man es nennen will, weiß ich nicht. Aber gut, missbraucht vom Heimpersonal. Und sie hat ihr auf dem gesamten Fluchtweg hat sie sexuellen Missbrauch in irgendeiner Form erlebt und dachte irgendwie in Deutschland, ja, in unserem schönen, tollen, friedlichen, demokratischen Deutschland, dass sie in Sicherheit ist, hat sie aber nicht. Und wurde halt dort traumatisiert. Und es hat einfach diese Grenze überschritten. Okay, also wir arbeiten in schwierigen Bedingungen. Vielleicht noch ganz kurz, ich sehe schon, du kommst, um uns ein Ende zu bereiten. Aber das Ding ist, ohne Partizipation auch in Netzwerken wie zum Beispiel FENROP, also Verband Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen, ein weißes, noch weißes Netzwerk, würde ich eher sagen, müssen wir partizipieren oder beim Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement oder am runden Tisch Roundtable Entwicklungspolitik, um dahin zu kommen, um zum Beispiel die Leitlinie des Landes zu verändern. Aber ist völlig klar, wir brauchen Empowerment. Es gibt so viele Organisationen in Rathenau zum Beispiel im Flüchtlings- und in der Unterkunft, da gibt es so wenig Power, Capacity dafür, weil die Leute eben diese anderen Probleme haben. Und wie gesagt, man fordert von uns immer, gut, wir sind gut im Antragsschreiben, aber dann in der Umsetzung. Wir brauchen das Netzwerk NEMO auf jeden Fall, um hier stärker zu sein. Wir brauchen auch Alliances across Bundesländer, halt andere Netzwerke, die mit uns zusammenarbeiten, um diese Arbeit zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild von uns habt. Auf jeden Fall das Video. Das wird hochgeladen oder ist schon hochgeladen. Guckt es euch an. Es heißt Tokanara. Wir wollten es heute zeigen, aber aus technischen Gründen und Zeitgründen hat es nicht gepasst. Und ich will noch sagen, wir sind 15 Mitgliederorganisationen, wir sind noch ein bisschen jung, werden zwar gefördert vom Land Brandenburg, aber das will ich auch noch mal teilen, das bringt auch Abhängigkeiten. Solche Förderung vom Land ist ein politischer Raum, wo man irgendwie gewissen Anforderungen auch oder Wünschen ausgesetzt ist, die wir oft nicht teilen. Insofern ist es schwierig und wir wollen gern mit anderen Netzwerken zusammenarbeiten, die vielleicht schon weiter voraus sind. Letzter Punkt vielleicht noch.
Würde vielleicht
ja. Das Mikrofon. Okay, das ist gut so.
Das ist höhere Gewalt, die mich davon abhält. Ja. Ich wollte gar nicht das Ende einläuten, sondern ich wollte vor allen Dingen eine Frage stellen. Ich finde es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, ein eines Momentum für uns alle heute hier ist der Aspekt, dass wir in irgendeiner Art und Weise uns für migrantische Interessen einsetzen, damit natürlich auch eine gewisse Art und Weise sehr plastisch eine Erfahrung gemacht haben in dieser Gesellschaft, nämlich die von Ungleichheit in Bezug auf einen Aspekt unserer Identität. Jetzt hast du gerade nochmal einen anderen Aspekt angesprochen, der gesellschaftliche Ungleichheit herstellt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Nämlich eine patriarchale Kultur. Jetzt sitzen wir hier als drei Männer oben, das ist natürlich auch wieder bezeichnend. Das haben wir jetzt so nicht einbedacht im Vorfeld, aber du hast einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen nochmal, nämlich patriarchale Gewalt, die auch als, ich würde es fast sagen, globales Phänomen sehr stark Gebrauch macht und sich auch in vielerlei Hinsicht zeigt. Das, was du angesprochen hast, ist auf der einen Seite sind Mikroaggressionen und auf der anderen Seite auch sehr vehemente, starke Aggressionen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, ihr habt jetzt gerade einen Teil eurer Biografie mit uns geteilt, einen Teil eurer Arbeit. Wie schafft ihr es gerade bei solchen Menschen, wenn ihr die aufsucht, wenn ihr ihnen Unterstützungsangebote gibt? Was ist euer Geheimnis? Wie gelingt es euch, den Menschen positive Energie zu geben, Hoffnung zu vermitteln, ihnen Wege aufzuzeigen? Wie schafft ihr das? Ja? Und das würde mich bei euch noch mal ganz kurz interessieren.
Also ich kann nur sagen, die Dame, die dort im Krankenhaus lag, obwohl sie so zerschmettert kaputt war, hat mich empowert. Und in diesem Moment der Person das auch zu zeigen, dass es nicht vorbei ist, wenn es vorbei zu sein scheint, sondern im Gegenteil, dass sie noch diese Kraft hat, diese Power hat, mich, der gesund ist, zu empowern, das hat ihr unglaublich viel geholfen. Das ist das eine. Das andere ist ganz klar auf der praktischen Ebene Dinge anbieten. Obiri kann davon ein Lied singen. So viele sind in Isolation, im Nichts. Und dann eben was anbieten, dass sie etwas tun kann. Wie gesagt, bei uns ist das Büro voll. Es ist voll. Es ist jeden Tag voll. Sprachcafé, Samofa, alles möglich, was du machst.
Ja, genau. Wenn wir über diese Sachen sprechen, es gibt auch, was man machen kann, zum Beispiel Prävention, weil jeden Freitag treffen wir in unserem Büro mit vielen Geflüchteten, wo wir alle zusammen reden, jeder sprechen über ihre Probleme und diskutieren, was können wir machen, wie können wir einander helfen und so weiter. Und das ermutigt auch, mehrere Geflüchtete uns zu besuchen. Und das hat die Situation verändert.
Vielleicht noch ein kurzer Punkt ist, dass wir sofort klar machen, dass alle Leute in einem politischen Feld arbeiten, dass wir eigentlich alle politische Akteure sind, auch wenn wir es nicht wissen. Und dass wir die Leute wirklich ermutigen, Vereine zu gründen. Wir haben schon drei Vereine in Brandenburg begleitet bei der Gründung. United Action ist einer von Fatuma Musa Afra. Und ein anderer Horn of Africa Organisation ist ein anderer. Der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, weil ich ein bisschen vielleicht nervös bin, keine Ahnung. Aber dass man auch sofort, dass wir uns wirklich wahrnehmen als Akteure in einem politischen Feld. Weil wir wollen ja immer was verändern, aber das läuft halt nur über Politik. Und wie schreibt man eine Policy Strategy? Wie macht man ein Policy Paper? Diese Kompetenzen, die sind vorhanden, aber wie geben wir sie weiter? Das sind so Dinge, die wir wichtig finden und machen.
Unglaublich wertvolle Arbeit, direkt an der Basis und gleichzeitig noch Strukturen schaffend. Wir sind alle sehr froh, dass ihr neuerdings jetzt Mitglied seid. Danke für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Macht weiter mit dieser tollen Arbeit und ich möchte euch gerne mit einem Riesenapplaus entlassen. Dankeschön.
Für Musik ist keine Zeit mehr. Für Musik ist keine Zeit mehr.
Leider nicht. Was hattet ihr vor? Wusste ich gar nicht. Ja, vielen lieben Dank. Es gibt einen organisatorischen Aspekt, den ich nochmal voranstellen möchte. Und zwar gibt es in den Mappen, die ihr gestern ausgeteilt bekommen habt, Feedbackbögen. Und natürlich sind wir daran interessiert, dass die Arbeit, die hier vollbracht worden ist, in Zukunft auch noch besser wird. Deswegen wäre es uns sehr wichtig, dass ihr diese Feedbackbögen nach Möglichkeit, bevor ihr den Heimweg antretet, ausfüllt, uns ein ehrliches, wertvolles Feedback gibt, damit wir auch die Erkenntnisse mitnehmen können. Direkt vor der Tür ist draußen an dem Infotisch ist eine Box, da könnt ihr die einwerfen. Da werden wir euch sehr verbunden. So, wir sind, wie es sich gehört, natürlich im Zeitplan sehr stark im Verzug. Jetzt geht es in den nächsten Programmpunkt über. Wir haben uns überlegt, dass es verschiedene Foren geben wird. 8 Stück an der Zahl, Stadtgesellschaft neu denken. Wir wollen dort anknüpfen, wo wir gestern aufgehört haben. Wir wollen in den Austausch mit euch gehen, mit Ihnen gehen, die Kompetenzen, die im Raum sind, aufgreifen und gleichzeitig versuchen, das Ganze operativ zu steuern, ein Stück weit auch Visionen zu entwickeln, Utopien zu entwickeln und vor allen Dingen auch in Möglichkeiten des Handelns zu kommen. Dafür gibt es 8 Workshops. Ich werde sie kurz vortragen. Einmal gibt es den Workshop mit dem prägnanten Titel Kultur. Rolf Graser und Satinik Roth werden den machen und der wird in Raum E2 stattfinden. Dazu muss ich sagen, alle Räume sind, wenn Sie hier rausgehen und sich nach links halten, alle Räume sind in diesem Trakt hier vorne. Also, Kultur E2, Mehrfachidentität, Severin Jean E3, Einwanderungsgesetz, Dr. Peyman Yavaher Hagigi von MISO-Netzwerk in D1, Workshop 4 Antirassismus, Sarah Jahim und Elisabeth Beloe in D2, Förderpolitik und Lobbyarbeit, Cemalettin Özer, D5, professionelle Öffentlichkeitsarbeit, Prasanna Oman und Miriam Bunges in D6, erfolgreiche stadtpolitische Gremienarbeit, Dr. Ümit Koşan in D7, und Austausch und Strategieentwicklung mit Vertreterinnen anderer Migrantenorganisationen mit Breschkay Ferhat und Dr. Wilfried Kruse in D4. Es ist jetzt 11:05. Wir haben jetzt gut 1,5 Stunden Zeit für die Foren, deswegen würde ich Sie bitten, relativ zügig dann Ihre Räume aufzusuchen. Gestern gab es die Ansage, maximal 15 Personen, damit wir ein gutes Arbeitsklima haben. Und noch als letzte Information, genau, da gab es ein kleines Kuddelmuddel. Die Information wurde vorhin schon vom Breschkay übermittelt. Noch einmal kurz zur Erinnerung, Sie alle sollten nach Möglichkeit bis 12 Uhr ausgecheckt haben. Wenn das noch nicht passiert sein sollte, dann würde ich Sie bitten, das jetzt sehr zügig zu machen. Ansonsten zur Linken, die Workshop-Leitenden werden dort sein und Sie dort begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine produktive Arbeitsphase. Bis gleich.